Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Hey, it looks like you're writing a letter.
Fuck off.
Hey, a letter.
I'm not writing a fucking letter, all right? You little fucking paperclip.
Unüberhörbar, da ärgert sich jemand aber so richtig. Warum? Falls Sie nicht schon drauf gekommen sind, die Antwort darauf gibt es in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem eine Studie vorstellen, wonach die Kluft zwischen armen und reichen Familien immer tiefer wird in Deutschland. Außerdem werden wir uns mit der anstehenden Reform des Postgesetzes beschäftigen, denn da wurden heute Eckpunkte vorgelegt. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Beginnen aber wollen wir mit einem Blick auf den Start ins neue Ausbildungsjahr 2019, das für viele entweder heute begonnen hat, am 1. August oder einen Monat später beginnt zum 1. September. Die Bundesagentur für Arbeit hatte gestern erst mitgeteilt, dass noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt sind. Bei oft gut gefüllten Auftragsbüchern führt das bei manchen Unternehmen zu Unruhe und Sorgenfalten. Anja Nehls hat für uns mal bei einer Berliner Baufirma nachgefragt, also dort, wo körperlich hart gearbeitet werden muss, ob bei Regen oder sengender Sonne. Wie ist die Lage dort? Und sie schaut natürlich auch aufs große Ganze.
Leon Bayer ist Auszubildender im ersten Lehrjahr zum Tiefbaufacharbeiter und steht neben einem Bagger, der Erdreich aus einer tiefen, etwas müffelnden Grube holt. Wenn er in diesem Ausbildungsjahr einen neuen jungen Kollegen bekommt, wäre das ein Glücksfall. Denn Lehrlinge sind Mangelware, nicht nur im Tiefbau. 240.000 Ausbildungsstellen sind derzeit unbesetzt, so die Bundesagentur für Arbeit. Ein Höchststand im Vergleich mit den vergangenen 10 Jahren. Dabei gäbe es genug zu tun.
Wir ziehen das Erdreich raus aus der Baugrube und werden dann den Schacht, der hier in der Mitte liegt, den werden wir dann neu setzen. Die Schächte, die sind zu alt. Das Material ist schon langsam nicht mehr so hart, wie es sein soll und deswegen wird es erneuert.
Erklärt Leon Bayer. Er ist 20 Jahre alt und lernt bei der Firma Frisch und Faust in Berlin. 165 Mitarbeiter hat das Unternehmen, davon sind 38 Auszubildende. Eine Quote von über 20%, ein Spitzenwert, erklärt der Ausbildungsleiter Dieter Miesen.
Das machen wir aus voller Überzeugung. Wir bilden aus für unseren eigenen Bedarf und auch für den Markt, weil es viel zu viele Unternehmen gibt, die gar nicht ausbilden.
Viele, weil sie keine geeigneten Auszubildenden finden. Allein im Handwerk stieg in den vergangenen 5 Jahren die Zahl nicht vergebener Ausbildungsplätze um rund 35%. Umso dramatischer, weil die Auftragslage boomt. Die Umsätze im Handwerk wachsen heftig, auch bei Frisch und Faust.
Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt, ist seit 1-2 Jahren im Grunde eine Trendumkehr zu beobachten. Bis vor 2 Jahren sind wir der Arbeit hinterhergelaufen für unsere Mitarbeiter. Jetzt laufen wir den Mitarbeitern für unsere Arbeit hinterher. Also völlig verkehrte Welt. In einem Zeitraum von 12, 18 Monaten eine so rasante Entwicklung habe ich noch nie erlebt.
Und diese Entwicklung führt dazu, dass die Firmen mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Im SHK-Handwerk, also Sanitärheizung, Klimatechnik, führte der anhaltende Fachkräftemangel dazu, dass sich die Zahl der SHK-Betriebe in den letzten 5 Jahren in Berlin halbiert hat und die übrigen dadurch noch mehr Arbeit haben. Ein Problem, meint der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer.
Wir haben unwahrscheinlich hohe Nachfrage nach Handwerksleistungen. Und da ist es ganz klar, da müssen unsere Kunden länger warten. Das macht den Handwerkern natürlich auch nicht großen Spaß, Stammkunden warten zu lassen.
13 bis 14 Wochen muss man in Berlin inzwischen zum Beispiel auf einen Sanitärhandwerker warten. Um geeigneten Nachwuchs streiten sich deshalb die Ausbildungsbetriebe, denn junge Kräfte sind für das Unternehmen überlebenswichtig, so Dieter Miesen von Frisch und Faust.
Wir haben einen demografischen Strukturwandel in der Bauwirtschaft und da ist es sehr wichtig, dass junge Fachkräfte nachrücken. Wir haben ein Durchschnittsalter im Bau, bei uns in Berlin in der Baubranche, von 48 Jahren. Das ist sehr, sehr hoch. Wir haben bei uns im Unternehmen ein Durchschnittsalter von 39 Jahren. Daraus können Sie ableiten, wir haben einen Vorsprung in der Personalentwicklung in unserem Unternehmen von 9 Jahren. Das ist ein enormer Wettbewerbsvorteil und stärkt unsere Position im Berliner Tiefbau.
Um die Ausbildung für junge Leute attraktiver zu machen, will das Bundesbildungsministerium jetzt eine Mindestausbildungsvergütung einführen. 515 Euro soll ein Auszubildender mindestens bekommen, meint Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten.
Bisher reicht die Spannbreite bei der Bezahlung im ersten Ausbildungsjahr von 325 Euro pro Monat im Friseurhandwerk in Brandenburg bis 1037 Euro pro Monat in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Auch im Tiefbau in Berlin wird an die 1000 Euro bezahlt. Das Geld war für Leon Bayer aber nur ein Grund, sich für die Ausbildung zu entscheiden.
Also ich mache gern was Handwerkliches, ich bin gern draußen, mache gern was Körperliches, körperliche Arbeit. Also man merkt abends auf jeden Fall schon, was man gemacht hat, so gerade bei den heißen Tagen. Aber es geht auf jeden Fall. Also das ist dann halt, dass man sich dann schon absichert für später sozusagen. Dann schon mal eine Anlage wegen Geld schaffen und so alles.
Der Beruf habe Zukunft. Wasser und Abwasser werde es immer geben. Jetzt muss er weiterarbeiten, unten in der Grube.
Und dann kommt hier wieder ein neuer Gullideckel sozusagen rauf und dann die Straße wieder zugemacht und dann können die Autos hier wieder langfahren.
Der Lehrling Leon Bayer im Beitrag von Anja Nils zum Start ins neue Ausbildungsjahr 2019. Fehler passieren nun mal, sie sind aber die Ausnahme und nicht die Regel. Sinngemäß ist das die Position der Post und der anderen Postdienstleister, wenn es mal wieder Grund zur Beschwerde gibt. Mittlerweile haben aber viele Kunden den Eindruck, die Zuverlässigkeit leidet mehr und mehr. Berichte darüber gibt es jedenfalls zuhauf. Nun zieht das Bundeswirtschaftsministerium Konsequenzen und plant eine Reform des Postgesetzes mit mehr Verbraucherrechten. Mehr über die heute vorgelegten Eckpunkte von Theo Gers.
Paketzusteller, die Benachrichtigungen in Briefkästen werfen, ohne überhaupt zu klingeln. Briefträger, die nicht mehr täglich vorbeikommen, sondern die Post erst mit tagelanger Verspätung zustellen. Aus solchen und anderen Beschwerden zieht das Bundeswirtschaftsministerium nun Konsequenzen. Postkunden, egal ob sie Empfänger oder Absender sind, sollen bessere Verbraucherrechte bekommen. Gegenüber der Post genauso wie gegenüber den anderen Paket- und Postdiensten. Sehr konkret sind die Pläne allerdings noch nicht. Vieles soll zunächst nur geprüft werden. Beispiel Beschwerdeverfahren. Wer bei Zustellmängeln bei seinem Postdienstleister nicht durchdringt, kann sich schon heute an die Bundesnetzagentur wenden, um über diese den Streit zu schlichten. Doch angesichts der meist geringen Streitwerte schreckt so etwas eher ab. Die Teilnahme der Postunternehmen ist zudem freiwillig. Die Deutsche Post als größter Anbieter hält sich bislang fern. Deshalb soll geprüft werden, ob es eine Pflicht zur Teilnahme an diesen Schlichtungsverfahren geben soll. Geprüft werden soll beispielsweise auch, ob klare Vorgaben für Postunternehmen sinnvoll sind, wann und wie lange sie tagsüber für Kunden erreichbar sind und innerhalb welcher Fristen sie auf Beschwerden reagieren müssen. Konkreter sind die Überlegungen, die Rolle der Bundesnetzagentur zu stärken. Im Falle von Qualitätsmängeln, etwa bei der Zustellung, soll sie Bußgelder verhängen können, wobei die geltenden Standards etwa in puncto Filial- und Briefkastendichte mindestens gehalten werden sollen. Künftig muss die Post der Bundesnetzagentur auch melden, wenn sie Filialen schließen oder Briefkästen abbauen möchte. Überprüfen will Wirtschaftsminister Altmaier allerdings, ob die Post hierzulande weiterhin an 6 Tagen in der Woche zugestellt wird. Nach EU-Recht wären auch 5 Tage zulässig. Auch deshalb fällt das Echo auf die Vorschläge zwiespältig aus. Katharina Dröge, bei den Grünen für Wettbewerbspolitik zuständig, begrüßt im Kern die Pläne, Verbraucherrechte zu stärken. Allerdings habe Altmaier gerade erst das Porto erhöht und wolle jetzt auch noch die Postzustellung auf 5 Tage begrenzen. Das stärke nicht die Postkunden, sondern mache die desaströse Service-Situation noch schlechter. Das Gleiche befürchtet Pascal Meiser von den Linken, wenn wie geplant die Vorschrift abgeschafft würde, dass Briefzusteller eine Lizenz benötigen. Würde dies etwa durch eine einfache Meldepflicht ersetzt, würde die Qualität in der Briefzustellung noch weiter sinken. Wie sensibel die Postkunden inzwischen reagieren, zeigt die Statistik. 2016 gab es erst 3.900 Beschwerden, ein Jahr später waren es 6.100 und im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Beschwerden bei der Bundesnetzagentur noch einmal auf 12.500 mehr als verdoppelt.
Theo Gers über die anstehende Reform des Postgesetzes. Die Kluft zwischen armen und reichen Familien in Deutschland ist in den vergangenen 10 Jahren immer tiefer geworden und Leidtragende sind vor allem die Kinder. Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis einer Studie, die der Paritätische Gesamtverband heute vorgelegt hat. Die Einzelheiten dazu, die fasst uns jetzt Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Die Armut von Kindern in Deutschland ist ein Dauerbrenner für den Paritätischen Gesamtverband und ein Thema, bei dem bei jeder sich bietenden Gelegenheit versucht wird, die Finger in die Wunden zu legen, um auf die tatsächlichen Gegebenheiten in einem an sich reichen Land aufmerksam zu machen. Auch heute lag der Anlass auf der Hand. Denn mit dem 1. August sind höhere Zuschüsse für das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung in Kraft getreten. So stehen künftig 150 Euro pro Schuljahr statt bislang 100 Euro für die Schulausstattung von Kindern aus ärmeren Familien zur Verfügung. Daneben können zudem monatlich bis zu 15 statt 10 Euro für sportliche oder kulturelle Aktivitäten übernommen werden. Allerdings wurden die Leistungen des seit 2011 geltenden Bildungspaketes nur von einem Teil der anspruchsberechtigten Kinder abgerufen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beantragten im Jahr 2018 lediglich 670.000 Kinder, die Hartz-IV-bezogenen, die entsprechenden Leistungen aus dem Bildungspaket. Das sind gerade mal 28% von 2,5 Millionen Kindern in Hartz-IV-Familien.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist völlig gefloppt und ist aus unserer Sicht auch nicht mehr zu retten. Und daran ändern auch die leichten Verbesserungen, die jetzt vorgenommen wurden, in dem sogenannten starke Familiengesetz überhaupt nichts,
sagt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Die höheren Zuschüsse würden nämlich nur verdecken, dass nur wenige Familien die Angebote in Anspruch nehmen könnten, weil sie ohne weitere Zuzahlungen nicht weit kommen würden.
Für 15 Euro können Sie im Fußballverein vielleicht gerade noch den Beitrag bezahlen, aber Kosten für Fußballschuhe, Trikots, für die Fahrten, die anfallen, Turnierfahrten etc., für das ganze Vereinsleben sind da nicht drin. Nun kann man sagen, das bisschen könnt ihr ja selber zahlen. Wie aber unsere Untersuchung jetzt ergeben hat, da ist nichts, was die selber zahlen können.
Ein gleichberechtigtes Aufwachsen sei für Kinder in Haushalten mit wenig Einkommen nicht möglich, betont Schneider. Das versucht der Verband mit der heute vorgelegten Studie über die Einkommensungleichheit von Familien zu belegen, die sich an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes orientiert. Deren letzte Erfassung stammt aus dem Jahr 2013, ist also nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber dennoch werde deutlich, dass sich die Schere zwischen den unteren und oberen Familieneinkommen deutlich vergrößert hat.
Im obersten Bereich wurde zugelegt, leicht zugelegt, 0,8%. Im Durchschnittsbereich wurde auch zugelegt, soweit ganz erfreulich, plus 1,6%. Nur im untersten Bereich ging es zurück, und zwar um minus 3,2%. Das heißt, wir haben es mit einer echten Schere zu tun, die sich da auftut zwischen Arm und Reich oder anders ausgedrückt. Während die Wohlhabenden immer wohlhabender wurden an Kaufkraft, wurden die Armen immer ärmer.
Und deren Kinder würden immer weniger am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Diese Entwicklung werde durch die bestehenden familienbezogenen Leistungen, die etwa über die Steuerfreibeträge Besserverdienende deutlich begünstigen, noch verschärft. Notwendig, so Schneider, sei deshalb ein Rechtsanspruch auf Teilhabe im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Dafür müssten entweder die Zuschüsse erhöht oder aber kostenfreie Angebote für alle öffentlichen Einrichtungen umgesetzt werden, um diese soziale Schranke aufzulösen. Daneben wirbt der Verband für ein existenzsicherndes, einheitliches Kindergeld von derzeit 628 Euro pro Monat. Dann müsste keine Familie mehr zum Jobcenter gehen, um Zuschüsse zu beantragen, nur weil sie Kinder hat. Die Linke, die Grünen und die SPD sieht Schneider da als Sparringspartner, die in diesem Herbst in die gleiche Richtung gehen wollen.
Das heißt, wir haben drei Parteien, die sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben haben. Und zweitens haben wir dann schon mal drei Parteien, die dahinter auch nicht mehr zurückkommen.
Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband im Beitrag von Volker Fintheimer zur Studie über Armut in Deutschland. Die US-Notenbank Fed hat zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren den Leitzins gesenkt. Dem notorischen Kritiker der Geldpolitik US-Präsident Trump reicht das aber nicht aus. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Silke Hane.
Trump verlangte einen aggressiven Zyklus von Zinssenkungen. Nur so könnten die USA mit China, der EU und anderen Ländern Schritt halten. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuvor betont, der Schritt sei nicht der Beginn einer Serie von Zinssenkungen. Die Aussichten für die Wirtschaft seien gut. Die Absenkung diene nur der Absicherung vor Risiken.
The outlook for the US economy remains favorable. And this action is designed to support that outlook. It is intended to ensure against downside risks from weak global growth and trade policy uncertainty, to help offset the effects these factors are currently having on the economy, and to promote a faster return of inflation to our symmetric 2% objective.
Die Zinssenkung solle also die Entwicklung zur gewünschten Inflationsrate von rund 2% unterstützen. Die britische Notenbank unterdessen hat ihren Leitzins trotz des nahenden Brexits nicht verändert. Er blieb auf dem Niveau von 0,75%. Heute war die erste geldpolitische Sitzung seit der Ernennung von Boris Johnson zum britischen Premierminister. Die Notenbank kürzte wegen der gestiegenen Brexit-Unsicherheit ihre Wachstumsprognose. Wegen dieser Risiken stockt das britische Finanzministerium seine Mittel für einen ungeregelten Brexit auf. Zusätzlich stehen nun umgerechnet 2,3 Milliarden Euro mehr bereit. Der neue Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, die EU notfalls auch ohne Vertrag Ende Oktober verlassen zu wollen. Google hat zugesagt, in Europa die Mitschnitte seiner Sprachassistenten nicht mehr von Mitarbeitern auswerten zu lassen. Der Stopp gilt in der gesamten EU und zunächst für 3 Monate, so der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper. Er hatte ein Verwaltungsverfahren gegen den Internetkonzern eingeleitet, um das Abhören von Mitschnitten zu untersagen. Zuletzt war bekannt geworden, dass Amazon, Google und Apple Aufnahmen von Menschen auswerten lassen, um die Genauigkeit der Spracherkennung zu verbessern. Angeblich in anonymisierten Fragmenten. Im Übernahmestreit um den Handelskonzern Metro bekommt das Unternehmen Schützenhilfe von seinen Großaktionären. Beisheim und Meridian haben dem Unternehmen zufolge damit begonnen, Metro-Aktien zu kaufen. Damit wollen sie dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky in die Parade fahren. Er will die Schwelle von 67,5% der Metro-Stammaktien überschreiten.
Silke Hane mit den Wirtschaftsnachrichten. So, und warum wurde am Anfang dieser Sendung nun so geschimpft? Die Antwort darauf, die folgt jetzt. Heute vor 30 Jahren, am 1. August 1989, brachte Microsoft das Programmpaket Office auf den Markt. Office, nun, das muss jetzt nicht groß erklärt werden, denn es gibt kaum einen Rechner weltweit, auf dem dieses Programm nicht installiert ist. Katharina Wilhelm blickt auf die Anfangsjahre zurück und auf den Einsatz bis heute.
Word, Excel und PowerPoint. Das beinhaltete das erste Microsoft Office-Paket. Also Schreiben, Tabellenkalkulation und Präsentieren wurde so in einem kleinen handlichen Softwarepaket per 3,5 Zoll Diskette und CD-ROM angeboten. Zunächst allerdings nur für die Konkurrenz, nämlich Apple. Erst ein Jahr später war Office auch für alle Windows-Nutzer verfügbar und veränderte die Arbeitswelt.
We predicted this a long time ago. And now it's the future.
Wir haben das lange vorausgesagt, jetzt ist das die Zukunft, erklärte Microsoft-Gründer Bill Gates selbstbewusst in einem Werbevideo für Office in den 90er Jahren. Tatsächlich nutzen laut Microsoft nun mehr als 1 Milliarde Menschen das Office-Paket. Die Programme wie Word oder Excel gab es schon viel länger, doch nun wurden sie zusammen ausgeliefert. Eine Kombination, die für viele Geschäfte und Unternehmen sinnvoll war. Kaum ein Büro kommt mittlerweile ohne diese Grundausstattung für Windows aus. Das brachte auch immer wieder die Wettbewerbshüter auf den Plan. Microsoft musste sich immer wieder dem Vorwurf stellen, die Firma missbrauche ihre Vormachtstellung. Kritik gab es aber auch immer wieder an den kleinen digitalen Helferlein, die mit dem Office-Paket mitgeliefert wurden. Clippy, im Deutschen Karl Klammer, die sprechende Büroklammer beispielsweise, ging einigen Office-Nutzern mächtig auf den Zeiger.
Hey, it looks like you're writing a letter.
Fuck off.
Hey, a letter.
I'm not writing a fucking letter, alright? You little fucking paperclip!
Obwohl Microsoft die Klammer optisch im Laufe der Jahre aufpolierte und noch andere Charaktere hinzufügte, wie beispielsweise einen Hund oder einen Zauberer, wurden die Helfer 2008 endgültig eingestellt. Auch wenn es heutzutage viele Alternativen zum Microsoft Office gibt, wie die Freeware OpenOffice, die kostenlos installiert werden kann und die ähnliche Programme wie Microsoft anbietet, das Office-Paket ist der Klassiker und das meistverkaufte Softwarepaket für Windows. 2008 verlässt Bill Gates dann sein Unternehmen, Steve Ballmer rückt nach. Mittlerweile führt Satya Nadella Microsoft. Eine seiner ersten Amtshandlungen, das Tafelsilber Microsofts, also das Office-Paket, auch für das iPad einzuführen.
We think about users, both individuals.
Man denke an Einzelpersonen und Unternehmen, die alle möglichen Endgeräte nutzten, so Nadella bei der Vorführung. Mittlerweile bewegt sich Microsoft eher weg von der Softwarebox hin zu einem Abo-Modell. Office 365 wird als Dienst angeboten, der abonniert wird und der dann auf allen Plattformen, vom Tablet bis zum PC, funktionieren soll. Zuletzt gab es allerdings Kritik an diesem Abo-Modell. Microsoft soll in der Cloud-basierten Version zu viele Daten gesammelt und damit gegen Datenschutzrecht verstoßen haben. Microsoft muss nun nachbessern.
30 Jahre Microsoft Office, Katharina Wilhelm berichtete. Auch heute haben wieder sehr viele Konzerne neue Quartalsberichte vorgelegt. Mit dabei der Industriekonzern Siemens. Den Geschäftsverlauf und die Aussichten dort, das fasst Stefan Liener zusammen.
Im Prinzip hat Siemens zwei Kundengruppen. Auf der einen Seite Betreiber von Kraftwerken oder Eisenbahngesellschaften, bei denen Aufträge über Jahre oder Jahrzehnte laufen, etwa wenn Züge bestellt werden. Auf der anderen Seite die sogenannten Kurzzykliker. Das sind vor allem Industrieunternehmen, die mit relativ knapper Vorlaufzeit Automatisierungstechnik für ihre Fabriken kaufen. Und just in dieser Sparte hat Siemens im abgelaufenen Quartal einen herben Dämpfer erlitten, der auf die Bilanz des Gesamtkonzerns durchschlägt. Unsicherheitsfaktoren wie die diversen Handelskonflikte oder der anstehende Brexit sorgen bei vielen Unternehmen dafür, dass sie Investitionen erst einmal aufschieben. Besonders betroffen sind deutsche Paradeindustrien wie die Autobranche oder der Maschinenbau. Dort erwartet Siemens beim Blick auf die Bestellbücher auch keine schnelle Erholung. Der Konzern rechnet für diese Kunden mit einer Flaute, die noch mehrere Quartale anhält. Etwas ausgeglichen wird dies durch gute Geschäfte, zum Beispiel in der Bahnsparte Mobility, die man vor einigen Monaten noch mit Alstom fusionieren wollte.
Stefan Liener zum neuen Quartalsbericht von Siemens. Und damit kommen wir nahtlos zum heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Frau Werle, kurz vorweg die Siemens-Zahlen. Wie kamen die an?
Überhaupt nicht gut. Siemens-Aktien sind die großen Verlierer im DAX, geben 4,5% nach. Anleger verunsichert vor allem, dass sich angedeutet hat, dass es schwer werden wird, die Jahresziele zu erreichen.
Siemens war ja nur ein Thema heute an der Börse. Ein Schwerpunktthema des Tages dürfte ja die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestern Abend gewesen sein. Die Anleger an der Wall Street hatten ja arg verschnupft reagiert. Tun sie das immer noch und haben sich die Anleger in Deutschland angeschlossen?
Naja, der Dow Jones inzwischen 1% im Plus und das hat dem DAX dann auch so ein bisschen Unterstützung gegeben. Der steht jetzt 0,3% höher bei 12.233 Punkten. Dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird, das ist erwartet worden. Zuletzt sind die Konjunkturzahlen aus den USA etwas schlechter ausgefallen und US-Präsident Trump hat Druck gemacht, erwartet eine umfangreiche Absatzsenkung, um die US-Wirtschaft zu stützen. Ja, hier im Börsensaal ist das alles sehr zurückhaltend wahrgenommen worden. Die US-Wirtschaft wächst ja. Viele Menschen haben in den USA einen Job und so gesehen müsste es zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Zinssenkung geben, sagen die einen. Entscheidend ist, dass es Notenbankchef Powell gelingt zu signalisieren, wir treffen unsere Entscheidungen und zwar unabhängig von dem, was der amerikanische Präsident von uns erwartet. Ja, und dann darf man ja auch eines nicht vergessen, dass die amerikanische Wirtschaft unter Druck gerät, hängt nicht zuletzt mit dem amerikanischen Präsidenten selbst zusammen. Er ist es, der Handelsstreitigkeiten vom Zaun gebrochen hat. Er ist es auch, der letztendlich Möglichkeiten in der Hand hätte, diese Streitereien auch wieder zu beenden und der US-Wirtschaft neuen Schwung zu geben. Einige hier haben gesagt, zur FED-Entscheid gut gemacht.
Die US-Leitzinssenkung, welche Folgen hatte die für den Euro?
Der Euro ist auf den tiefsten Stand seit mehr als 2 Jahren gefallen. Wenn die Zinsen gesenkt werden, setzt das zwar potenziell den amerikanischen Dollar unter Druck, aber Notenbankchef Powell hat ja zugleich gesagt, es wird keine Serie von Zinssenkungen geben. Und das hat dann dem Dollar wieder gut getan. Der Euro aktuell bei $1.1058.
Und diese vielfach beobachtete Verstimmung, spiegelt die sich wieder beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, die Umlaufrendite unverändert bei dem Rekordtief von -0,44% und der Goldpreis ist unter Druck geraten, die Feinunze aktuell $1.414,87.
Dann kommen wir zum Blick auf weitere Einzelwerte beim Aktienhandel, nachdem wir Siemens schon vorgezogen hatten. Mit BMW hat ein weiterer DAX-Kandidat Zahlen vorgelegt. Wie kamen die an?
Durchwachsen. BMW bekommt die radikalen Veränderungen in der Branche zu spüren. Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen. Immerhin, BMW schreibt keine roten Zahlen. Die Münchner schlagen sich besser als die Konkurrenz aus Stuttgart. BMW-Aktien 1% im Plus.
Und Ritter im Bunde heute war der Chiphersteller Infineon. Mit welchem Echo?
Auch für Infineon sind es keine einfachen Zeiten. Wenn die Automobilbranche schwächelt, wenn sich das Wachstum in China, wenn das nicht mehr so rasant ist wie zuletzt, dann bekommen das auch die Chiphersteller zu führen. Die Infineon hat sich aber gut geschlagen und die Aktien deshalb 2% im Plus.
Claudia Werle fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Enne Seidel begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über vergessene Denkerinnen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.